So, herzlich willkommen zur Nachmittagssession von Katapult TV 09. Ich möchte ein bisschen was in den kommenden 1,5 Stunden über Windows Azure erzählen. Und zwar war das recht lustig, vor etwa 2 Monaten hat der Georg Binder von der DPE gesagt, ja, wir machen ein Katapult-Event und wir haben ein paar Themen vorgesehen. Wir würden ganz gern informieren, was es Neues gibt in Windows Azure. Und ein bisschen Überblick soll es auch sein. Das heißt, diese Session richtet sich jetzt eigentlich sowohl an Developer, die Azure kennen, ich werde dann auf die Neuerungen hinweisen, als auch ein bisschen an Developer, die mit Windows Azure vielleicht noch nichts zu tun hatten oder noch nicht mit allen Bereichen zu tun hatten. Ich hoffe, es ist für alle was Neues dabei. Mein Name ist Tony Pohl. Ich selbst bin Microsoft Partner und bin in vielen Rollen für Microsoft tätig, als Partnerunternehmen, als Vendor, als Microsoft Technology Insider für Microsoft Österreich bereits seit fast 15 Jahren und ich bin auch MVP für Client Development. Client Development könnte man vielleicht so beschreiben, alles was mit Lösungsentwicklung zu tun hat, und das ist ja heutzutage eine ganze Menge, was sich allein im .NET-Umfeld alles abspielt. Gut, viele von Ihnen haben wahrscheinlich ein Windows Phone. Zumindest ich habe seit etwa einem halben Jahr ein Windows Phone, habe mich mittlerweile schon recht dran gewöhnt. Und wenn man mit Windows Phone arbeitet, jetzt möchte ich es nicht mehr missen nebenbei, habe ich mir gedacht, ich möchte mal eine bisschen andere Agenda machen. Windows Azure ist ein Riesenthema. Man kennt die Übersicht von Windows Phone für die einzelnen Apps, die es da gibt. Und ich habe mir gedacht, mir fallen zu jedem Buchstaben ein paar Themen ein, die Windows Azure betreffen. Und habe meine Agenda so gestaltet. Eigentlich hätte ich fast alles blau machen müssen, alles hinterlegen müssen, weil es beginnt bei Azure und hört, bis W bin ich gekommen, bis zu den Webseiten. Z ist mir dann noch nicht wirklich was eingefallen, Yammer spielt hier nicht mit. Ich habe dann aber auch noch eine richtige Agenda gemacht. Also das ist ungefähr der Überblick über diese Session, die Hauptthemen, die ich beleuchten möchte. Das ist jetzt meine richtige Agenda. Ich habe es in 5 Blöcke geteilt. Nämlich zunächst einmal ein bisschen möchte ich was über Azure erzählen, wofür verwendet man es, wofür verwendet man es vielleicht nicht, was sind Services, die da drinnen sind, die ich verwenden kann. Es gab einige Neuerungen, was jetzt die Subscription angeht, es gibt Neuerungen, was das Billing angeht, es gibt Neuerungen für uns Developer, nur minder interessant, aber trotzdem möchte ich kurz reinschauen, Virtual Machines für manche Zwecke auch sehr gut geeignet. Der zweite Block sind dann eigentlich Web-Services, Websites und Cloud-Dienste, ein bisschen in Richtung ins SDK reinschauen. Dazu wird es dann in der Folgesession auch noch eine Session zu Visual Studio geben. Bisschen was über SQL Azure, wie man mit Datenbanken hantieren kann, wie man sich helfen kann, einfach Backpack-Files zum Beispiel in einen eigenen SQL-Server zu importieren oder wieder zurückzubekommen in die Cloud. Und gefolgt von Block 4, Mobile Services, für alle, die es noch nicht kennen, wie funktioniert das, wofür kann ich sie verwenden? Node.js, auch ein sehr, sehr spannendes Thema, JavaScript am Server auszuführen, wie unterstützt mich Azure dabei, wofür kann ich es verwenden? Und zum Schluss noch ein paar i-Tüpfelchen, um es so zu nennen, kurz in den Service Bus reinschauen, Media Services ansehen, ein paar Add-ons, wie kann ich Add-ons in Windows Azure verwenden und auch auf ein paar Apps hinweisen. Das ist so ungefähr der Stoff für die nächsten 90 Minuten. Wie gesagt, ich hoffe, es ist für alle was dabei. So, beginnen möchte ich ganz kurz mit Cloud Computing. Ist nämlich recht interessant. Ich habe mal, als Azure als Azure populär wurde, ein Buch gekauft. Das ist natürlich längst schon wieder veraltet, weil die Technologie wahnsinnig rasch voranschreitet. Aber wenn man sich mit Cloud Computing befasst, dann ist es recht interessant, dass die Ursprünge eigentlich schon in den 60er Jahren waren, wo es eben Mainframe-Computer gab, wo es Terminal gab, wo es begrenzte Rechenzeit gab. In Wirklichkeit haben wir heute ein Modell entwickelt, das auf denselben Prinzipien beruht, das einfach Services bereitstellt und das ich für verschiedenste Dienste nutzen kann. In den 90er Jahren, die Älteren von uns werden es vielleicht noch kennen, solche Ansätze wie SETI, verteiltes Rechnen, Suche nach extraterrestrischen Lebensformen. Microsoft hat eigentlich so begonnen im Jahr 2005 sehr massiv auf Virtualisierung zu setzen, zunächst mit einem Virtual Server. Dann gab es dazwischen eine Initiative Microsoft Windows High Performance Computing, HPC, bis 2008, wo dann die erste Version von Hyper-V-Virtualisierungsserver rausgekommen ist mit dem Windows Server 2008. Ganz interessant, die Ansätze von Windows Azure waren ungefähr im Jahr 2005, Da haben ein paar Personen bei Microsoft, einer davon hat einen schönen Namen, Amitabh Srivastava, eine Größe bei Microsoft, und Ray Ossie, der damals neu beim Konzern war, sich Gedanken darüber gemacht, wie sie ein System bereitstellen können, um dem Softwareentwickler Arbeit abzunehmen. Das heißt, all das, was entwickelt wird, ist sozusagen das Development ist aufwendig, aber teilweise noch viel aufwendiger ist dann dahinter die Verwaltung all dieser Services. Das heißt, das Patchen der Maschinen, schauen, dass die Services laufen etc. Und die beiden haben sich gemeinsam mit dem Dave Cutler getroffen, das ist der Vater von Windows NT und der Vater von Virtual Memory System, das heißt, was in Hyper-V verwendet wird, und haben mit dem dieses System konzeptioniert. Der Codename für Windows Azure war übrigens Pink Poodle. Pink Poodle stammt aus einer Anekdote, dass der Herr Srivastava und Ray Ossie gemeinsam unterwegs waren in Silicon Valley, sind nach San Jose geflogen, sind mit dem Auto nach San Francisco gefahren und sind an einem Strip-Lokal namens Pink Poodle vorbeigefahren. Und diesen Namen haben sie dann verwendet als Codename. Sie haben dann anscheinend beschlossen, okay, das ist nicht so gut geeignet, und haben den Codenamen dann auf Red Dog geändert. Gut, heutzutage, Entwickler sind verspielt, keine Frage. Was uns Windows Azure heute bietet, sind solche Sachen, die wir alle kennen: Webservices, virtuelle Computer, Mobile Services, Medienservices und auch solche Dienste, die erst später dazugekommen sind. SQL Azure, neu zum Beispiel ist Backup dazugekommen, Active Directory, ganz spannendes Thema. Als Teil unserer Cloud-Lösung. Warum ist die Cloud überhaupt relevant? Wenn man sich anschaut, ein paar Zahlen, ich habe sie von Microsoft Deutschland, wie Cloud-Services heutzutage genutzt werden, dann sieht man einfach sehr, sehr stark, die Anzahl und die Skalierbarkeit sind ganz, ganz große Themen bei der Verwendung von Windows Azure. Das heißt, zum Beispiel gibt es, wenn man sich Bing anschaut, wie viele Queries abgesetzt werden oder wie viele Active Accounts es bei Outlook.com gibt etc. Also das sind schon sehr, sehr eindrucksvolle Zahlen, die zeigen, dass wenn ich einen Service nach außen liefern möchte, muss ich mich auf jeden Fall auch um die Skalierbarkeit dahinter kümmern. Und das geht mit Azure sehr, sehr schön. Die drei Bereiche, die wir heute haben, IaaS, PaaS und SaaS, zeigen einfach die verschiedenen Anwendungsgebiete. Als Developer wird man sich im Regelfall mit Platform as a Service befassen. Das heißt, ich verwende einfach Services, um meine Dienste bereitzustellen, um Webseiten bereitzustellen, um Web-Services bereitzustellen etc. Als Infrastrukturmensch wird mich wahrscheinlich als IT-Pro, wird mich Infrastructure as a Service mehr interessieren, wo ich meine eigenen virtuellen Maschinen in der Cloud laufen lassen kann, wo ich sie dann eben auch austauschen kann, wo ich sie lokal laufen lassen kann oder in der Cloud laufen kann. Und Software as a Service als Entwickler für uns auch eine spannende Sache, dass man durch PaaS Lösungen bauen kann und dann als SaaS anbieten kann. Also das sind so die groben Bereiche. Wir fokussieren uns heute primär auf Platform as a Service. So, vielleicht noch zuvor ein paar Charakteristiken von Cloud Computing. Was sind so typische Eigenschaften von Cloud Computing? Was bringt es, wenn ich das verwende? Zunächst einmal das Wichtigste, die Skalierbarkeit, Scale on Demand. Das heißt, ich kann ohne weiteres hergehen und sagen, ich habe jetzt stärkeres Geschäft, ich drehe mir mehr Instanzen auf oder verwende den Traffic Manager, um Traffic zu routen oder was auch immer. Garantierte Verfügbarkeit, das ist ein Thema, das viele von uns wahrscheinlich kennen, denn oft ist es so, man baut eine Lösung und bietet die Infrastruktur dann gleich mit an oder der Kunde sagt, ich habe meine eigene Infrastruktur, installiere doch die Software bei mir. Und das ist dann sehr oft mit einem hohen Verwaltungsaufwand verfügbar und natürlich auch die Verfügbarkeit, wann wird das System gewartet, gibt es ein Backup-System, gibt es einen Load Balancer, all diese Sachen, die in Windows Azure bereits drinnen sind, sind ganz, ganz wesentliche Charakteristiken von Cloud Computing. Etwas, was auch mitkommt, der Andi Schabos, der vorher dran war, sagt immer, standardisierte Schnittstellen, und die Cloud ist die Rache der anschlampigen Developer. Weil einfach wir nicht mehr so entwickeln können wie gewohnt, zumindest zum Teil nicht mehr. Wir müssen uns einfach an bestimmte Parameter halten. Wie macht man eine Software, wie macht man eine Service Description? All diese Informationen muss das Cloud Service natürlich wissen, damit es auch gut skalieren kann und damit es weiß, wie es läuft. Das heißt, hinter jeder Lösung liegt in Wirklichkeit ein Template, wo die Service Description genau drinsteht, ein großes XML-Dokument, wo einfach spezifiziert wird, was meine Software alles tut oder nicht tut. Ein Punkt, den ich ganz interessant finde, das heißt immer Skalierbarkeit, Elastizität. Die Cloud bietet unendliche Ressourcen, die sind natürlich nicht wirklich unendlich, aber sie sind schier oder scheinbar unendlich. Das heißt, natürlich gibt es ein Limit, dass ich nur bis zu 20 Instanzen für meine Website verwenden kann oder ähnliches. Aber innerhalb dieses Rahmens, dieses Standardrahmens, kann ich mich sehr gut bewegen. Sollte ich mehr brauchen, dann kann man natürlich auch einen Case aufmachen und sagen, okay, ich brauche jetzt mehr Ressourcen. Und ganz wichtig für alle CFOs, Pay for Play, das heißt, ich bezahle auch wirklich nur das, was ich nutze. SLA, Microsoft garantiert für alle Services, die nicht im Preview-Modus sind, eine Verfügbarkeit von 99,9%. Es gibt SLAs dann auch für einzelne Dienste. Das heißt, sobald ein Service eben den Preview-Status verlassen hat, kann man dann sagen, okay, ich möchte einen Support zu diesem Service dazu haben oder auch nicht. Wichtig dabei, auch wenn ich Cloud Computing verwende, sind natürlich, wie schaut das mit meiner Last aus? Die Elastizität der Cloud, wo hilft mir die? Und wie schaut das aus, wenn ich jetzt verschiedene Spitzen habe? Zum Beispiel hier, ich habe eine Zeit, wo ich sage, okay, ich fahre mein System runter oder ich habe jetzt einen Shop, wo ich jetzt irgendein Angebot reinstelle und auf einmal kommt es aufgrund des Angebotes, kaufen Sie einen LED-Fernseher um 100 Euro, kommt es auf einmal zu immensen Spitzen, zum Beispiel Ticketsysteme oder ähnliche Shop-Systeme. Da ist es dann sehr oft so, dass manche Lasten planbar sind, wie zum Beispiel Weihnachtsgeschäft. Amazon hat zum Beispiel, glaube ich, 50% seines Umsatzes im Weihnachtsgeschäft. Die wissen ganz genau, wann sie die Server aufdrehen müssen und wann sie es wieder runterfahren. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil der Cloud. Das ist wahrscheinlich bekannt, welche Datenzentren, wo liegen denn meine Daten? Ich kann mal bei jedem Service aussuchen, in welcher Region es liegen soll. Innerhalb der EU werde ich wahrscheinlich West- oder North Europe nehmen. Ich kann aber meine Daten auch an verschiedenen Rechenzentren hosten und kann auch eine Redundanz zwischen diesen Daten herstellen. Gut. Ein Hinweis zur Bild. Sehr viele der Informationen und Technologien, die ich heute auch jetzt kurz zeigen werde, basieren auf Sessions von der Bild. Und ich möchte alle ganz herzlich einladen, auf diese URL zu gehen oder einfach nach Bild 2013 zu suchen und sich dort diese Sessionliste anzuschauen. Es sind 201 Sessions von der letzten Bild. Es sind, wenn man nach dem Thema Windows Azure sucht, ungefähr 10% davon, 23 Sessions zu diesem großen Gebiet. Und das Gleiche gibt es allerdings auch auf TechEd. Ich persönlich war zum Beispiel nicht auf der Bild in San Francisco, sondern war bei der TechEd in Madrid. Und auch dort gab es einige Sessions zu dem Thema. Sehr, sehr spannende Sachen, wirklich ganz spezifisch zu einzelnen Themen. So, ich bin gleich fertig mit meinem Überblick. Fast fertig. Ich möchte noch kurz eingehen auf die Updates in Azure. Vielleicht eine kurze Frage in die Runde. Wer verwendet zurzeit Azure? Okay, ein paar, also vielleicht ein Viertel der Audience. Für diejenigen ist vor allem interessant jetzt als Vorabinformation, was sind denn die Neuerungen, die letzten Neuerungen? Ich möchte es hier ganz kurz überfliegen. Im April die Neuerung des letzten halben Jahres. Im April wurde zum Beispiel das SDK 2.0 verlautbart. Das SDK 2.0 hat einige Verbesserungen für .NET. Im Visual Studio gibt es zum Beispiel die Unterstützung des Server Explorers. Cloud Services können jetzt höhere Grenzen verwenden, das heißt können bis zur Maschine mit 8 Cores und 56 GB RAM verwenden. Es gibt neue Diagnostik-Schnittstellen hier drinnen. Es gibt neue PowerShell-Commands zum Automatisieren meiner Prozesse. Es gibt eine Global Availability von Infrastructure as a Service. Im Juni, da war die Bild, da ist jetzt eigentlich der größte Teil der Neuerungen dazugekommen. Das heißt, ein wichtiger Punkt natürlich für Developer vielleicht nicht so interessant, aber dann für das Business dahinter, nämlich wie schaut es mit dem Billing aus. Das Billing hat sich geändert und das möchte ich dann ganz gern kurz zeigen. Wichtiges Element dabei, zuvor war so, dass gestoppte Services oder virtuelle Maschinen auch Kosten verursacht haben. Das zum Beispiel wurde entfernt. Microsoft Developer Network gibt es eine Subscription von Azure dabei. Das heißt, jeder, der ein MSDN besitzt, kann das einfach mit dem MSDN ausprobieren. Umgekehrt kann es aber auch jeder für 30 Tage gratis verwenden. Und da ist auch neu, dass man zum Beispiel keine Kreditkarte mehr braucht. Weil das war ein Kritikpunkt an Microsoft, dass man gesagt hat, okay, ihr sagt, der Service kostet nichts, aber warum muss ich dann meine Kreditkarte hinterlegen? Microsoft hat darauf reagiert und hat gesagt, okay, du hast ein Limit, wenn du dein Limit verbraucht hast, drehen wir einfach die Services ab. Umgekehrt, wenn ich meine Limits verbraucht habe und mehr Ressourcen benötige, kann ich natürlich meine Kreditkarte hinterlegen und sagen, okay, ab jetzt wird einfach alles, was anfällt, verrechnet. Die Kosten sind auch ein eigenes wichtiges Thema. Schauen wir uns dann kurz an. Ebenfalls neu im Juni waren BizTalk-Services, zum Beispiel HTTPS-Support für eigene Webseiten, mobile Services wurden erneuert, da sind ein paar Sachen dazugekommen. Wir werden dann kurz reinschauen in zum Beispiel Unterstützung für Git. Bitte. Ja, davor war es, glaube ich, Beta. Also SSL gibt es erst seit, ich glaube, Jahresbeginn, Unterstützung für Webseiten. Also SSL-Support für eigene Zertifikate. Von Beginn an waren die Webseiten natürlich mit einem Zertifikat versehen, weil jede Webseite, die ich erstelle, hat automatisch eine HTTPS-Adresse, aber ich konnte kein eigenes Zertifikat hinterlegen. Und das kann ich jetzt raufladen. Also für eine Domäne zum Beispiel, die ich gekauft habe. Neu dabei sind auch zum Beispiel der Node.js Packet Manager, Unterstützung von NuGet über die NetAPI, für die NetAPI. Es gab dann noch weitere Neuerungen bei den Mobile Notification Hubs, zum Beispiel für Android-Systeme. Und ein Punkt, den ich auch zeigen möchte, dann kurz sehr praktisch, sind diese Alerts und Notifications und Autoscale-Eigenschaften. Es ist dann noch nach der Build auch noch weitergegangen. Und zwar im Juli und im August gab es dann ebenfalls ein paar Neuerungen, zum Beispiel in der SQL Server Database, dass es jetzt die Premium Option gibt, zusätzlich zur Web und zur Business Edition. Das bedeutet, ich kaufe eine reservierte Kapazität von meinem SQL Server. Wir sehen es dann kurz. Auch sehr, sehr praktisch ist dieser Automated Database Export, dass ich eben Backups meiner Datenbank automatisiert in Azure erzeugen kann und das nicht irgendwie extern mit Tools machen muss. Autoscale für Mobile Services, Alerts für die Autoscale-Geschichten, Virtual Machine Improvements, dass ich zum Beispiel jetzt, wenn ich eine virtuelle Maschine erstelle, sagen kann, okay, das ist der Port, über den ich mit RDP zugreife, da drin ist ein Endpunkt, damit das entsprechend in der Firewall eingetragen wird. Ganz neu jetzt im August, seit kurzem gibt es das SDK 2.1, auch da gab es ein paar Verbesserungen. Die wichtigste Verbesserung hierbei ist die Unterstützung von Visual Studio 2013. Das heißt, dass man auch mit der Visual Studio 2013 Preview auf die Azure-Dienste direkt aus dem Visual Studio zugreifen kann. Das sehen wir dann auch. Gut, nach diesem Überblick über die Neuerungen möchte ich es ganz gern auch zeigen. Das Wichtigste vorab ist natürlich mal, wie komme ich überhaupt hin zu Azure? Über www.windowsazure.com bzw. manage.windowsazure.com. Da ist dann mein Portal. Und ich werde das einfach mal jetzt aufrufen. Ups. WindowsAzure.com, das ist sozusagen der Einstieg und hier kann ich eine kostenlose Testversion eröffnen, sofern ich noch keine habe. Und wenn ich das jetzt testen möchte, bekomme ich auch automatisch eine Gutschrift über 150 Euro Guthaben, die ich dann nach Lust und Laune verbrauchen kann. Ich muss mich dann mit einem Live-Konto anmelden, ich mache es hier jetzt nicht, aber ich melde mich jetzt auch noch parallel hier am Portal an. Ich zeige es hier auch noch kurz, Manage Windows Azure. Ich bin hier bereits angemeldet mit meiner Live-ID. Ich habe hier ein Testkonto eröffnet aus einem MSDN, wo ich dann entsprechend das Portal sehe und als Startseite einfach mal alle Elemente, alle Dienste bekomme, die in diesem Portal drinnen sind. Wenn ich ein Testkonto erstelle, nur um den Prozess ganz kurz zu zeigen, landet man auf der Seite, gibt eben seine Live-ID an und dann bekomme ich eine Trial. Bisher war es so, bis 1. August, dass ich 750 Rechenstunden bekommen habe. Das hätte einer virtuellen Maschine für einen Monat, einer Small Virtual Machine bekommen. Ab jetzt ist es anders. Ich bekomme das Guthaben für das erste Monat des Testens. Habe ich sozusagen ein Budget von 150 Euro oder 200 Dollar, glaube ich, die ich jetzt für beliebige Dienste verbrauchen kann. Und das ist auch neu im Portal. Man sieht dann hier im Portal drinnen oben den Guthabenstatus. Standardmäßig gilt das eben für 30 Tage Guthaben 150 Euro und das kann ich jetzt nach und nach mit einzelnen Services verbrauchen. Die Registrierung schaut so aus, also hier ist jetzt das Besondere dabei, neues Verrechnungsmodell, nämlich nach Guthaben und keine Kreditkarte mehr notwendig. Das Einzige, was man braucht, um sozusagen zu verifizieren, dass es wirklich ein welcher User es ist, ist hier ein SMS mit einem Code, um zu verifizieren, okay, der hat wirklich eine gültige E-Mail-Adresse, eine gültige Live-ID. Scott Guthrie hat auch bei der Verrechnung dazu geschrieben, wie es passiert, nämlich je nach Services kostet der Service einen bestimmten Betrag. Es wird jetzt nach Minute abgerechnet und nicht mehr nach Stunde. Das heißt, wenn ich jetzt eine virtuelle Maschine 17 Minuten lang laufen lasse, werden noch 17 Minuten verrechnet und nicht eine Stunde. Und der Betrag, also die Stundenrate durch 60 mal der Anzahl Minuten ist das Berechnungsmodell, das dahinter liegt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich einen Dienst stoppe, wird er nicht mehr verrechnet. Zuvor war es so zu verstehen wie ein Hotelzimmer. Ich gehe zum Portier, sage, ich möchte ein Zimmer für eine Nacht haben, dann verrechnet mir der eine Nacht. Ob ich das Zimmer jetzt benutze oder nicht benutze, ist völlig egal. Und bitte. Die VHDs sind aber im Blob Storage, also dort bleiben sie auf jeden Fall. Also ich kann die VHD. Bitte? Man muss sie neu mounten, ja. Ja. Also, ja. Zuvor war es so, dass man sie wirklich weglöschen musste, die Maschine, oder eben nach einer bestimmten Zeit, wenn ich zum Beispiel die Trial abgelaufen ist oder die Subscription oder ähnliches, dann werden sie gelöscht, klar. Ansonsten muss ich sie einfach wieder neu zuordnen. Korrekt, ja. Wofür ist das gut geeignet, dieses Guthaben? Wenn ich das jetzt teste aus dem MSDN zum Beispiel, vor allem für Development-Tests, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt 10 virtuelle Maschinen oder ich brauche 10 Webseiten oder 100 Webseiten oder ich brauche eine Webseite auf 10 Instanzen. Das heißt, ich bin völlig flexibel und kann mir ganz frei aussuchen, wie ich mein Guthaben verbrauche. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Vorteil. Die Benefits im Developer-Network schauen so aus, je nachdem, welche Variante vom Developer, vom MSDN, welches ich habe, Professional oder Premium oder Ultimate, bekomme ich dieses Guthaben und im ersten Monat eben zum Testen das doppelte Guthaben. Was auch eingeführt wurde mit der Verrechnung ist, dass es jetzt niedrigere Tarife gibt, also bis zu 33% günstiger. Wenn man jetzt eine eigene Subscription hat, hoppala, eins zu weit, kann ich die natürlich erneuern, bitte. Ja, also pro Tenant, pro Live-ID. Bitte. Ob das die Kosten pro Benutzer sind, sorry. Danke. Also ja, es sind die Kosten pro Benutzer, pro Tenant, wobei Tenant, also pro Mandant, ich kann trotzdem mehrere Live-IDs zum Beispiel zugreifen lassen auf das Portal. Also als Firma gehört zwar das, als Unternehmen möchte ich natürlich sagen, okay, ich habe eine Person, die ist für die Abrechnung zuständig, die wird das Portal oder wird diesen Tenant eröffnen, diese Subscription, und dann habe ich 5 Developer oder 10 Developer, die darauf zugreifen. Ich zeige das vielleicht gleich her, wie das aussieht. Ich habe hier ein Testportal und hier unten gibt es den Punkt Einstellungen und hier sehe ich mein Abo und meine Abo-ID. Das ist die ich bin. Ah, sorry, danke. Mein Escape hat nicht bis zum Bildschirm gereicht. So, ich bin hier im Portal auf die Einstellungen gegangen und sehe, okay, diese Subscription habe ich hier und hier kann ich die Administratoren eingeben. Und da ist es so, dass der User, der dieses Account erstellt hat, in meinem Fall der dev8@work.at, dem gehört das Ganze. Ich kann aber ohne weiteres hergehen, kann sagen, okay, ich möchte jetzt noch weitere Developer hinzufügen. Dann wähle ich hier zum Beispiel irgendeine Person aus meinem Unternehmen aus und sage, okay, der ist jetzt Co-Administrator und der darf damit in dem Portal alles machen, was ich auch selbst machen darf. Der zweite Punkt, die Verrechnung, schaut so aus, dass diese Verrechnung wirklich dem Konto gehört, der es angelegt hat. Ich muss mich hier nochmal authentifizieren. Und jetzt komme ich zu account-windows-azure.com Subscriptions. Eine Live-ID, ein Microsoft-Konto kann natürlich beliebig viele Abonnements, also Subscriptions haben. Und die Subscription hat auch einen Namen und hier drinnen, da habe ich zum Beispiel ein bereits abgelaufenes Testkonto, das 3 Monate gelaufen ist. Jetzt habe ich ein neues, ein MSDN mit diesem Konto gemacht. Ich wechsle mal hier rein. Da sehe ich sehr schön jetzt von diesen 150 Euro habe ich jetzt noch 136 Euro Guthaben übrig. Den Rest habe ich, ich sehe das auch hier mit diesem grünen Balken, und den Rest habe ich verbraucht für zum Beispiel diese Dienste. Man sieht da zum Beispiel das Stärkste, was ich verbraucht habe, war, soweit ich das hier sehe, in diesem Beispiel 1,10 Euro für Rechenstunden, für 24 Stunden. Und hier unten, ich habe die Medienservices verwendet und habe Videos umrechnen lassen. Das hat Rechenzeit gekostet und das sind dann diese 4 Euro hier unten. Also man sieht das hier. Ich habe die Präsentation zum Download, die stelle ich dann morgen auf Code fest. Und da sind dann noch Screenshots drinnen, da können Sie das auch sehen. Beziehungsweise einfach selbst ein Konto aufmachen. Bitte? Die Kosten sind wirklich sehr, sehr, sehr interessanter Punkt. Ich kann natürlich auch nachschauen, wie hat es in der Vergangenheit ausgesehen mit meiner Verrechnung. Und in dem Fall gibt es jetzt bei diesem Konto keine weiteren, aber ich kann dann die Nutzungsdaten herunterladen, wenn es mich dann wirklich im Detail interessiert, wie viel habe ich denn verwendet, dann bekomme ich so ein Comma Separated Value Datei. Die schaut so aus. Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Notepad auf. Warum? Es ist Comma Separated, also CSV, es ist kein Strichpunkt, wie es in Excel normalerweise als Listentrennzeichen eingetragen ist. Das heißt, damit ich es in Excel öffnen kann, müsste ich jetzt die Beistriche durch einen Strichpunkt ersetzen. Ich kann es mal schnell zeigen, jetzt mal gar, um das zu demonstrieren, wie das dann ausschaut. Speichere das neu ab und mache das mal mit Excel auf, nur um einen Eindruck zu vermitteln, wie das dann aussieht mit den einzelnen Diensten, wofür die Kosten angefallen sind. Das gibt es dann für jedes Monat. Und dann sehe ich eben hier, okay, ich habe jetzt für Datenübertragung in der Zone 1 so viel verbraucht und kann man dann... Habe dann hier oben, glaube ich, irgendwo dort die Summe. Ich habe mir dann sogar extra mal ein eigenes Programm geschrieben, das diese CSV-Dateien ausliest und zusammenfasst, damit ich eine Gesamtabrechnung habe, eine schöne für mich. Gut. Hier drinnen bei dem Abos ein wichtiger Punkt noch, wenn ich dann beim Visual Studio Premium bei MSDN bin. Ich kann natürlich auch den Dienstadministrator ändern. Das würde dann zum Beispiel hier passieren, wo ich sage, Adresse für Abonnement ändern. Also das ist dann die Live-ID. Okay, meine Sitzung ist abgelaufen. Machen wir schnell F5, um das zu aktualisieren. Okay, da gibt es anscheinend jetzt gerade ein Issue. Hier steht dann die E-Mail-Adresse und die kann ich einfach ändern und sagen, okay, es ist nicht mehr der DEV8 zuständig, sondern das ist die Buchhaltung von meiner Firma zum Beispiel zuständig für dieses Konto. Ich kann natürlich auch den Namen von diesem Abo ändern. Also kann jetzt sagen, okay, wenn ich viele Abos habe, dann empfiehlt sich das zum Beispiel für jeden Kunden ein Abo zu machen, damit ich dann für jeden Kunden eine einzelne Abrechnung habe und nicht wirklich alles in einem drinnen habe. Gut. So, das waren jetzt im Großen und Ganzen Subscriptions. Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, wenn Sie bereits ein Testkonto in Verwendung hatten und es abgelaufen ist, oder wenn Sie noch nicht auf das neue Modell umgestiegen sind, dann bekommen Sie unter Umständen bei manchen Subscriptions noch diesen Hinweis, wollen Sie umsteigen oder wollen Sie nicht umsteigen. Also das alte Modell hat noch diese 75 Rechenstunden, das neue Modell hat eben diese 150 Euro Guthaben im ersten Monat und danach 75 bei der Premium Edition. Frage bitte. Nein. Hier drin im Portal nicht. Wird aber... das war das Zeichen, Gerhard, Dankeschön. Die Frage war, lässt sich hier eine maximale Grenze hinterlegen? Nein, zurzeit nicht. Also jetzt muss man wirklich nachschauen, wie schaut es mit meinem Konto aus, wenn ich irgendeinen Dienst starte, wo ich vielleicht vermute, im Moment könnte wirklich viel passieren. Ab und zu mal nachschauen. Man kann natürlich, wäre ein Feature, das hier drinnen Sinn machen würde. Man kann aber auch Regeln hinterlegen, zum Beispiel, damit ich eine Benachrichtigung bekomme, wenn ich einfach viel konsumiere. Wenn ich bereits ein Konto habe und ich möchte, es ist abgelaufen oder ich habe ein Limit erreicht, dann kann ich jederzeit hergehen und kann sagen, okay, ich hinterlege meine Kreditkarte und ab jetzt wird dann alles weiter verrechnet. Also man muss nicht löschen, neu machen, man geht einfach her und sagt dann, ich steige auf den Verbrauchstarif um und da gibt es auch verschiedene Pläne, 12-Monatspläne, 6-Monatspläne, die dann ein bisschen kostengünstiger sind. Beginnt im Regelfall, glaube ich, ab 350 Euro monatliche Konsumentation. Gut, pay what you need, das ist eines der wesentlichen Merkmale von Cloud Computing. Ich brauche nur das bezahlen, was ich auch wirklich verwende, was ich konsumiere und den Traffic, den ich erzeuge. Ich möchte noch kurz auf die Virtual Machines zu sprechen kommen. Für uns Developer ist es im Regelfall nicht so interessant, selbst eine virtuelle Maschine zu betreiben und dort meine Lösung zu publishen. Es kann aber aus vielen Zwecken sehr, sehr praktisch sein. Zum Beispiel, wenn ich ein Testszenario machen möchte. Es ist in vielen Fällen schneller, das in Azure zu machen, als selbst eine Maschine aufzusetzen. Und zwar gibt es eine ganze Reihe von Lösungen von fertigen Maschinen, die mir Azure anbietet, wo er sagt, okay, ich brauche einen Windows Server 2008 R2 SP1 zum Beispiel oder einen SQL Server oder ähnliches. Da gibt es einen sehr umfangreichen Katalog und das Schöne daran, wenn ich das in Windows Azure verwende, ist, dass ich das sehr gut skalieren kann. Das heißt, einerseits kann ich es verwalten über das Management-Portal von Azure, andererseits kann ich auch mit PowerShell auf diese virtuellen Maschinen zugreifen und über Visual Studio seit dem SDK 2.0 oder ich kann auch über REST APIs programmatisch auf diese Dienste zugreifen, weil de facto sind das alles HTTP-Endpoints, die ich irgendwie angreifen kann, die ich irgendwie steuern kann. Bitte. Die Frage war, was ist das älteste Betriebssystem, auf dem ich aufsetzen kann? Es ist hier Windows Server 2008 R2, aber ich möchte noch ganz vielleicht kurz hinweisen auf eine weitere Möglichkeit, wie ich Images reinkriegen kann, kommt gleich. Hier noch ein Punkt, man ist ja nicht an Azure gebunden, das heißt, was Azure macht, es instanziert eine VHD-Datei. Diese VHD-Datei kann ich mit einem Tool runterladen, zum Beispiel mit CSUpload.exe oder ähnlichen Tools oder aus meinem Blob Storage einfach runterladen und kann sie bei mir lokal auf meiner eigenen Infrastruktur mit unter Hyper-V wieder laufen lassen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch ein Unterschied ist zu anderen Cloud-Anbietern. Man kann diese VHDs, man kann diese virtuellen Maschinen, die ich in der Cloud erstellt habe, lokal laufen lassen und dann zum Beispiel wieder in die Cloud zurückkopieren. Lizenzfrage. Wie schaut das aus, wenn ich jetzt eine virtuelle Maschine zum Beispiel von Azure runterlade und bei mir lokal laufen lasse? Ich brauche genauso eine eigene Lizenz dafür. Laufen tut sie aber. Das ist... Die Frage war, wie schaut es mit den Kosten aus, mit den Traffic-Kosten für das Herunterladen und Upload, also Download und Upload einer virtuellen Maschine, die ja doch recht groß sein kann, das können gleich mal 30, 60, 100 Gigabyte sein. Die Antwort darauf ist die, dass es bei Infrastructure as a Service, soweit ich weiß, Jürgen, vielleicht hast du da noch eine Information, glaube ich, keine Kosten gibt für der Upload, also ins Rechenzentrum ist auf jeden Fall gratis, beim Download ist die Verrechnung wie von Azure gewohnt. Ja, also das, wobei die Kosten, wir sehen es. Okay, danke. Also wie gesagt, der Upload ist immer gratis. Alles, was ins Rechenzentrum hingeht, das, was ich runterlade, das produziert normale Kosten, also normale Traffic-Kosten. Wenn wir beim Thema Kosten sind, ich möchte noch mal ganz kurz hinweisen auf die Manage Azure Webseite, nur dass man auch hier ein bisschen Gefühl kriegt dafür, wie das aussieht. Falsch, ich wollte auf die Windows Azure Seite. Ich bin schon wieder am falschen Bild, danke. Und zwar gibt es hier die Preisdetails und es gibt zum Beispiel auch den Rechner, also diejenigen, die sich mit Azure befassen, kennen den. Der ist sehr, sehr praktisch. Da kann ich zum Beispiel hier hergehen und sagen, ich möchte einen virtuellen Computer und zwar ein Stück in der Größe Medium, X-Small, Small oder was auch immer haben. Und sage ich, okay, ich möchte auch einen SQL Server dabei haben. Oder ich also eine Maschine mit SQL Server, wo die Lizenz dann zum Beispiel drinnen ist. beziehungsweise das gleiche auch zum Beispiel hier, wenn ich jetzt auf Webseiten gehe. Also ich suche mir sozusagen das Thema aus und sehe dann einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datenbank habe und da habe ich jetzt diese Bandbreite nur für den Ausgang. Wenn ich 119 GB downloade, dann kostet das eben 10,19 Euro zum Beispiel. Also es ist überschaubar. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, das Kostenthema bei in der Cloud. Okay, das wird jetzt alles sehr viel Geld kosten. Mit diesem Rechner kann man sich ein bisschen rumspielen und sagen, okay, wie würde das ausschauen, wenn ich das wirklich dort betreibe und sehe dann eben meine geschätzten monatlichen Kosten für in dem Fall eben diese 119 GB Download plus eine SQL-Datenbank mit 2 GB zum Beispiel. Also je nachdem, was ich konsumiere, immer zuerst hier aussuchen, welches Thema mich interessiert und dann kann ich einfach die entsprechenden Kosten zusammenklicken. Gut, der Punkt, auf den ich noch hinweisen wollte, eine Frage von zuvor, gibt es, was sind die ältesten Maschinen, die ich verwenden kann? Es gibt eine Untergruppe von Microsoft, die das VM-Depot bereitstellt. Hier drin sind mehr als 500 Images von verschiedenen Maschinen. Und zwar wirklich von, das geht bis zur MS-DOS-Maschine, verschiedene Linux-Maschinen. Und die werden dann einfach über das Azure Commandlet einfach installiert. Also das ist sehr, sehr guter Hinweis, finde ich. Einfach mal auf dieses VM-Depot msopentech.com draufschauen. Dort gibt es wirklich sehr, sehr viel an Ressourcen. Das heißt, man muss bevor man sich eine Maschine wirklich selbst neu installiert, am besten mal nachschauen, ob es dort nicht schon ein fertiges Image gibt, dass ich in mein Azure direkt deployen kann. Es geht auch wesentlich schneller, weil das ist sozusagen an Azure angebunden und verwendet dann einfach das Image von dort und kopiert es in meinen eigenen Blob Storage und dann kann ich mit dieser Maschine machen, was ich will. Noch ein Hinweis zum Thema Azure, nämlich Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt meine Daten in der Cloud speichere, dann gibt es auch einen Speed-Test dafür. Den habe ich erst vor kurzem entdeckt, azurespeedtest.azurewebsites.net, das hat jemand programmiert, wo ich nachschauen kann, wie schaut die Latenzzeit meines Blob Storage, meines Binary Large Objects Storages aus, also wo ich das messen kann. Vielleicht ganz interessant. Gut, ich möchte noch kurz, jetzt habe ich eine Folie übersprungen, auf das SDK zu sprechen kommen. Ich habe bereits am Anfang kurz gesagt, was die Neuerungen sind. Jetzt gibt es das neue SDK, nämlich 2.1. Heute habe ich es ein bisschen mit dem Klicken. Hier drin gibt es eine Reihe von Verbesserungen. Die wichtigsten Verbesserungen aus meiner Sicht sind die, dass ich eine super Integration in Visual Studio habe. Ich werde es mal kurz zeigen, was ich damit meine. Das heißt, ich mache einfach mal Visual Studio auf. Ich nehme hier Visual Studio 2013 Preview und ich habe hier das SDK 2.1 installiert. Und man muss viele Sachen jetzt nicht mehr über das Portal machen, sondern kann es in Visual Studio machen. Zum Beispiel hier gibt es jetzt, dann habe ich meine Credentials hinterlegt, das funktioniert so, man sagt, ich möchte eine Azure Subscription verwalten, ich lade mir dieses Subscription-File herunter. Da ist es. Das heißt, ich bekomme dann diese Publish Settings. Die habe ich dann hier und die importiere ich dann in mein Visual Studio. Das merkt sich das dann. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann Zugriff auf diese Subscription und kann zum Beispiel hierher gehen, wenn wir gerade von Virtual Machines zum Beispiel gesprochen haben. Ich habe hier, glaube ich, in diesem Tenant eine virtuelle Maschine laufen. Catapult 1W2012, wenn ich da zum Beispiel jetzt in die Properties gehe. Ups, eigentlich wollte ich da jetzt gerade in meinen Explorer, so. Kann ich mich zum Beispiel direkt drauf verbinden mit RDP auf dieser Maschine oder ich kann sie starten, die ist jetzt gerade heruntergefahren. Das Ganze kann ich direkt aus Visual Studio heraus machen. Das Ganze nicht nur mit virtuellen Maschinen, sondern zum Beispiel genauso auch mit Azure Mobile Services. Ich habe hier, glaube ich, auch welche laufen, zum Beispiel da eines, wo ich dann direkt hin browsen kann. Oder sehr interessant ist zum Beispiel auch beim Storage. Ich glaube, hier in diesem Storage habe ich ein paar Blobs, ein paar Blob-Objekte, wie zum Beispiel auch virtuelle Maschinen und zum Beispiel Tables. Also das ist ein Feature, wo ich jetzt direkt auf die Table zugreifen kann, die in Windows Azure gespeichert ist, ohne Visual Studio zu verlassen. Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor bei der Entwicklung, dass ich nicht jedes Mal herumspringen muss zwischen Visual Studio und dem Portal. Gut, so, ich möchte dann gleich noch zu den Websites gehen. Und zwar, die Websites sind seit, ich glaube, Jänner, also die Juni oder April, Juni war es, glaube ich. April, danke, sind sie aus dem Preview-Status heraus. Das heißt, man kann sie produktiv verwenden. Ich mache da schnell ein paar Webseiten zu. Die Verwendung davon ist sehr, sehr einfach. Ich erstelle eine neue Webseite. Schnellerfassung, gebe dir einen Namen. Katapult Demo. Suche aus, in welcher Region soll sie liegen. Welches Abo? Ich habe jetzt bei meiner Live-ID nur diese Subscription aktiv und erstelle eine neue Webseite. Azure provisioniert jetzt diese neue Webseite, diesen Speicherplatz für mich. Hierbei relevant ist, Sie sehen hier, beim Modus gibt es kostenlos Standard. Also ich habe einmal eine Webseite, nämlich die Katapult 09 Webseite, umgestellt auf Standard, von kostenlos auf Standard. Dann wird jetzt jede neue Webseite automatisch in dem aktuellen Modus, in dem Fall in Standard, verwendet. Ich habe sie schon bekommen. Wenn ich hier zu meinem Dashboard schaue, dann sehe ich hier jetzt die wesentlichen Informationen. Wenn ich sie ansurfe, bekomme ich die Webseite mit einer Demo-Webseite. Das Ganze gibt es auch als HTTPS out of the box, also sehr, sehr praktisch. Da brauche ich mich jetzt für Development-Zwecke nicht darum kümmern, dass ich das HTTPS noch irgendwie einrichten muss. Wenn ich jetzt ein neues Projekt erstelle, machen wir es mal ganz, ganz einfach. Ich möchte gerne ein neues Projekt, eine ASP.NET Web Application von Katapult 2. Und ich möchte eine Empty Solution haben. Das ist jetzt neu in Visual Studio 2013, ist jetzt ein bisschen schöner von der Auswahl des Projektes. Möchte ich ein Feature zeigen, das jetzt auch neu ist. Das heißt, ich mache mir da noch eine Default-Webseite. Bitte. Gibt es eine VM mit Visual Studio 2013, habe ich Sie richtig verstanden? Mit der Preview? Nein. Also das ist, ja, es ist für Serverbetriebssysteme gedacht. Okay. Na, dann wissen Sie mehr. So, ich mache das hier ganz einfach, mein Demo, nenne das Katapult 2 und setze mir da jetzt noch einen Label rein und mache noch einen Code behind, also so schaut diese schöne Webseite aus und sage, dass dieser Label 1 einfach das aktuelle Datum ausgibt. Ups, vielleicht den ganzen String, so. So, String. Gut, ich starte die Webseite, die macht jetzt nichts anderes als aktuelles Datum und Uhrzeit auszugeben. Auf meinem Localhost, ich möchte diese Webseite in Windows Azure verwenden. Eine Möglichkeit dazu, es gibt wie immer viele. Hier habe ich meine Webseite, Katapult Demo. Und mein Dashboard. Ich kann hier das Veröffentlichungsprofil für diese Webseite herunterladen. Das ist eine kleine XML-Datei. Das ist diese hier. Ich werde noch nehmen und in mein Demo-Verzeichnis kopieren. Oder vielleicht direkt hier rein. Und auch neu ist, publish direkt heraus, dass ich dieses Publish-Profile verwenden kann. Und zwar direkt während des Publish-Vorgangs. Dann habe ich hier bereits die Verbindung zu meinem Azure und kann jetzt hergehen und kann sagen, okay, ich möchte alles, was dort ist, löschen, diese eine Demo-Website, und kann sagen, okay, was würde da jetzt alles deployed werden, wenn ich diese Webseite nach Azure spiele. So, ich werde das jetzt mal machen. Wenn der Deployment-Vorgang erledigt ist, wird jetzt noch der Browser geöffnet und ich sehe dann diese Webseite. Mal refreshen. Okay, hier ist sie. Läuft jetzt hier unter Katapult Demo Azure Websites.net. Ein neues Feature, das ich zeigen möchte, ist hier die Konfigurieren. Überwachung. Das heißt, ich kann hier zu dieser Website, ich sage, okay, das ist jetzt ein businesskritisches Service, ich kann hier eine Überwachung hinzufügen über einen Endpunkt und sage, check this oder check web. Und von wo möchte ich denn das überwachen? Eine Frage bitte. Ja. Also die Frage, es waren eigentlich zwei Fragen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die erste Frage war, wie sieht das aus? Gibt es Websites nach wie vor im kostenlosen Modus und wo ist die Grenze? Das heißt, was sind die Limits, wenn ich jetzt eine Webseite erstelle? Ich werde das mal ganz schnell speichern. Ich mache noch ganz schnell meine Überwachung fertig. Lass mal den nochmal werken. Wenn ich eine Webseite erstelle, oder wenn ich eine Webseite skalieren möchte, das ist noch eine Preview-Version, Preview-Funktion, habe ich hier diese drei Modi. Das heißt, ich habe den Website-Modus kostenlos, freigegeben, also Shared oder Standard. Grundsätzlich ist es so, wenn ich eine neue Webseite hinterlege und noch keine auf den Modus Standard umschalte, bin ich im Modus kostenlos. Da können bis zu 10 Webseiten drinnen einfach verwendet werden. Die Begrenzung dabei sind die Ressourcen. Das heißt, je nachdem, wie viel Ressourcen diese Webseite braucht, ich habe hier eine Übersicht, dass man eben sieht, okay, wie viel Rechenzeit hat sie gebraucht, wie viele Daten wurden da übertragen, dreht einfach Windows Azure, wenn dieses Limit erreicht wird, einfach diese Webseite ab und sagt, okay, ich pause jetzt, bis diese Stunde wieder erreicht ist und in einer Stunde startest wieder. Für viele Szenarien sind diese einfachen Webseiten, also die kostenlosen Modelle, völlig ausreichend. Wenn ich natürlich sagen will, nein, ich habe jetzt eine Webseite, die hat eine höhere Last, dann ist es sehr empfohlen, dass man eben sagt, okay, ich skaliere das Ganze jetzt auf den Shared-Modus. Das heißt, ich liege mit anderen Webseiten, Subscriptions sozusagen auf einer Maschine oder Standard-Modus. Ich habe jetzt meine eigene dedizierte Umgebung, wo ich einfach meine Webseiten laufen lassen kann. Je nach Anforderung wählt man einen dieser Modi. Ich kann aber natürlich hergehen und kann sagen, okay, ich möchte das jetzt ändern auf diesen Modus oder auf diesen Modus und hier im kostenlosen Modus kann ich allerdings nicht kann ich keine automatische Skalierung durchführen. Ich kann eine Skalierung durchführen, dass ich sage, okay, die Website läuft auf zwei Rechnern zum Beispiel, aber ich kann es nicht automatisch skalieren. Also bestimmte Funktionen sind den Standard- oder Freie-Shared-Diensten vorbehalten. Beantwortet das Ihre Frage? Ja. Ja, es gibt Sites und es gibt Applications, also normale Websites. Das war die Frage. Es gibt beim Konfigurieren, ich kann ja hergehen und kann sagen, okay, das Ganze läuft jetzt unter .NET Framework 3.5, 4.5 oder PHP oder welche Plattform ist es. Also ich kann einige Konfigurationsmöglichkeiten vornehmen, je nachdem, wie diese Website funktioniert. Grundsätzlich, dahinter liegt natürlich einfach ein normaler Windows Server 2012, der selber unter Hyper-V läuft und dort läuft ein IIS, der einfach diese Webseite hostet. Und mit diesen Einstellungen kann ich eigentlich sagen, okay, wie möchte ich die Umgebung haben. Aber es funktioniert genau das gleiche wie bei einem, ich sag mal, normalen On-Premise Windows Server. Bitte. Gibt es schon einen Release-Termin für die Skalierung? Ich weiß keinen. Aber am besten, mein Tipp ist immer ins Blog von Scott Guthrie schauen, weil der announced das immer. Gut, ich möchte nochmal kurz zu meinem Katapult-Demo zurück, nämlich zum Konfigurieren. Ein neues Feature, ich habe es hier gerade vorher noch zusammengeklickt, ich habe hier einen Endpunkt hinzugefügt, eine Überwachung. Check Web von dieser Adresse, von wo soll das Ganze getestet werden. Das heißt, von welchem Standort zum Beispiel. Ich bin jetzt in North Europe, das heißt in Dublin. Ich möchte, dass das getestet wird. Also, dass es einen Endpunkt dafür gibt. Und diese Endpunkte werden zusammengefasst, wenn ich das richtige Symbol finde. Ich glaube, hier ist die Verwaltung, die Verwaltungsdienste. So sieht das dann aus, wenn ich jetzt zum Beispiel konfiguriere, dass ich sage, ich möchte die Website überwachen nach bestimmten Regeln. Ich habe hier bereits einzelne Regeln definiert und gesagt, dieses Web, das ich da geschrieben habe, soll bitte eine Antwortzeit von nur einer Sekunde haben. Und das sieht man sehr schön hier. Das ist meine Grenze, mein Schwellenwert und ich sehe, ich habe das hier reproduziert, ich habe einfach ein Sleep eingebaut und gesagt, okay, du wartest einfach 5 Sekunden, bevor du die Webseite anzeigst. Jetzt wurde dein Alarm ausgelöst und sagt, Achtung, Moment, mit der Webseite, die hat nicht die Antwortzeiten, die sie haben soll. Wie kann man solche Regeln definieren? Ich bearbeite die hier mal. Ich gebe der Regel einen Namen. Oder machen wir vielleicht, ja. Und sagt dann, okay, die Antwortzeit soll größer oder gleich eine Sekunde, also wenn sie größer oder gleich eine Sekunde ist, über die letzten 15 Minuten, dann bitte eine E-Mail-Adresse an die, erzeuge eine E-Mail an diese Adresse. Und diese Überwachung ist sehr, sehr praktisch, weil wenn ich jetzt als Developer meine Lösung einfach einem Cloud-Service gebe oder in dem Fall ist es eine Art Hosting, habe ich hier gleich die Überwachung mitgeliefert. Ich brauche sie nur verwenden. Das funktioniert allerdings nur beim Standard-Modus der Webseiten, also nicht beim kostenlosen Modus. Und diese Überwachung gibt es jetzt bei sehr vielen solchen Services, zum Beispiel auch bei den Mobile Services. Gut, so viel dazu. Ich möchte noch kurz auf SQL Azure eingehen. Und zwar auch hier wiederum ins Portal. Zuerst noch kurz in die Präsentation, was da neu war. SQL Azure entspricht dem SQL Server. Allerdings ist das Niveau zwischen dem On-Premise SQL Server, der Analyzer Services hat, der sehr, sehr viele Funktionalitäten hat, und dem SQL Azure noch sehr unterschiedlich. Das heißt, das SQL Azure Team arbeitet sehr intensiv daran, einfach das anzugleichen. Zurzeit ist es so, dass SQL Azure schon weit fortgeschritten ist, aber noch lange nicht die Funktionen vom SQL Server On-Premise besitzt. Ist aber eine super Plattform, einfach um meine Daten zu speichern. Ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, unter Azure zu sagen, okay, ich habe einen SQL-Server, wenn ich relationale Datenbanken habe, wenn ich sequenzielle Daten habe, verwende ich Table Storages oder ähnliches. Eine Frage bitte. Integration Services gibt es hier nicht. Noch nicht. Das SQL Azure hat einen riesengroßen Vorteil gegenüber meiner lokalen Instanz, nämlich er ist sehr, sehr robust, es ist standardmäßig immer ein Cluster, es ist sehr skalierbar, es gibt 3 Modelle, die ich auswählen kann, es gibt keine technischen Unterschiede zwischen den ersten beiden Modellen, nämlich zwischen Web und Business, außer die Größe, das heißt, wie groß wird meine Datenbank, womit rechne ich, mit welchen Datenmengen. Und es gibt neu, das ist die 3. Version, die Premium-Dienste. Die Premium-Dienste sind entsprechend der Business-Edition plus eine dedizierte Verfügbarkeit. Das heißt, ich bekomme sozusagen einen reservierten Bereich für meinen SQL-Server, wenn ich dann sicherstellen muss, dass die Antwortzeiten meines SQL-Clusters in der Cloud sehr, sehr rasch sind. Also wenn ich zum Beispiel ein Shop-Betreiber bin und wirklich sehr auf Antwortzeiten meines SQL-Systems abhängig bin, dann werde ich eine Premium-Instanz nehmen. Für normale Webseiten, Blogs etc. wird das wohl nicht notwendig sein. Und etwas, was viele Kunden sich gewünscht haben, ich habe es zu Beginn kurz angesprochen, war der automatische Datenbankexport. Das heißt, wie kann ich sicherstellen, jetzt sind meine Daten in der Cloud im SQL Server, wie werden die gesichert? Ich möchte ab und zu mal einen Stand haben von gestern Nacht zum Beispiel oder von den letzten 3 Wochen, und das haben sie eingebaut. Ich zeige auch das mal. Ich gehe wieder in das Portal, öffne die SQL-Datenbanken. Ich kann hierher gehen und kann einfach sagen, okay, ich mache eine neue Datenbank, gebe einen Namen, Katapult 2, in welchem Abo liegt es, welcher Server. Ich habe bereits einen Server hier erstellt in der Cloud und bekomme diese Datenbank. Diese Datenbank, die jetzt erstellt wird und die auch schon online ist, Katapult 2, hat natürlich ein paar Eigenschaften. Jetzt ist beim Überwachen noch nichts drin. Beim Skalieren habe ich jetzt hier die Entscheidung zwischen Web und Business. Und der Unterschied ist genau das hier. Die Web-Datenbank kann bis zu 1 oder bis zu 5 GB groß werden. Die Business-Datenbank beginnt bei 10 GB und geht bis 150 GB. kann ich das Modell ändern? Natürlich kann ich das. Ich starte mal mein SQL Management Studio lokal, um mich dorthin zu verbinden. Wie verbinde ich mich dorthin? Ich habe es hier bei mir bereits eingetragen. Ich bekomme hier die Katapult 2, den Connection String. Also hier ist der Name des Servers. Und ich habe beim Erstellen des Servers einen User und ein Kennwort eingegeben. Das ist in meinem Fall SQL Admin und das Kennwort. Das heißt, ich verbinde mich dorthin. Damit das funktioniert, ist noch ein Punkt ganz wichtig. Das habe ich zuvor gemacht, nämlich hier zu hinterlegen, von wo. Sorry, so nochmal zu dem Server zurück. So, meine Maus hängt kurz. In die Eigenschaften des Servers gehen und hier beim Konfigurieren die aktuelle IP-Adresse hinterlegen, damit sozusagen in der Firewall von Azure eingetragen wird, okay, der Client darf zugreifen. In meinem Fall habe ich jetzt meine IP-Adresse ausgelesen, habe gesehen, okay, das ist diese, habe ich eingetragen, diese Maschine darf zugreifen, weil sonst bekommt man keine Verbindung mit dem Management Studio. So, ich bin jetzt mit dieser Datenbank verbunden. Ich kann natürlich genauso hergehen und hier drin eine neue Datenbank zum Beispiel erstellen. Create Database, Katapult 3 zum Beispiel. Und dann gebe ich ihm halt an, welche Edition ich haben will und was meine Max-Size ist, ist 1 GB zum Beispiel. Wenn ich mich nicht vertippt habe, ist jetzt genau das gleiche passiert, was ich gerade über die Oberfläche gemacht habe. Das heißt, ich habe jetzt hier diese Datenbank Katapult 2 erstellt. Also ich kann es natürlich sowohl im Portal machen, als auch im Management Studio oder vielleicht in einer Solution. Wenn ich das Modell ändern möchte, ist genau das gleiche Spielchen möglich. Das heißt, ich habe jetzt hier Refreshen, 5 drücken, sollte dann die Katapult 3 hier auftauchen. So, hier ist Katapult 3, skalieren, kann ich jetzt einfach umschalten. Das gleiche könnte ich auch machen, indem ich sage einfach Alter Database, Katapult 3, Modify auf Business Edition zum Beispiel. Also das sind, wie so oft in Azure, viele Wege, wie ich einfach Lösungen, Konfigurationen ändern kann. Und die Datenbank existiert jetzt mal soweit. Was hier neu ist, ich habe hier eine Datenbank, To-Do-List, zwar ich habe sie 2508 gemacht, ich habe sie über Mobile Service erstellt. Beim Konfigurieren kann ich jetzt einen automatischen Export angeben. Das ist eben ein neues Feature, wo ich sage, okay, diese Datenbank soll bitte automatisch gespeichert werden. In welchen Blob Storage soll sie kommen? Ich habe bereits einen angelegt, zum Beispiel diesen hier. Alle wie viele Tage, beginnend mit heute um 15 Uhr, wie viele Tage soll das Image aufbewahrt werden? Und wie ist der Anmeldename für das Ding? Und kann jetzt diesen Plan speichern. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr feine Sache, dass ich mich auch hier nicht kümmern muss, sondern ich brauche es nur einmal einrichten und sagen, okay, bitte automatisch sichern. Bitte. Können sich zwei Datenbankinstanzen, zum Beispiel in Nordamerika und in Mitteleuropa, automatisch abgleichen? Über Transaction Log Shipping zum Beispiel würde das funktionieren. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Technisch müsste, nachdem es eine normale SQL-Datenbank mit Endpunkten ist, müsste es funktionieren. Wenn ich jetzt so eine Sicherung, ja? Würde das auch mit Postgres funktionieren oder nur zwischen SQL Server? Über TSQL funktioniert es auf jeden Fall. Postgres weiß ich jetzt nicht. Also, was man es damit machen könnte. Ja, müsste man ausprobieren. Wenn ich die Datenbank manuell sichern will, mache ich das hier über das Exportieren-Feature hier. Da würde ich dem zum Beispiel sagen, auch hier wiederum, wohin wird denn das gespeichert? Muss ich ihm da wieder das Kennwort angeben. Normalerweise schreit er da auf, glaube ich. Warum? Ich habe den Datenbankort, mal schauen, ob das jetzt passiert. Ja. Ich gebe noch den Container ab. macht sogar. Wichtig dabei ist natürlich zu achten, dass mein Blob-Storage und die Datenbank in derselben Region liegen. Weil sonst würde das bedeuten, ich habe die Datenbank in Dublin, mache die Sicherung nach Amsterdam. Traffic-mäßig jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Macht mehr Sinn. Wie kriege ich jetzt diese Backpack-Datei, die ich erstellt habe, über den Storage, da am Speicher? Ich habe zum Beispiel hier jetzt diesen Speicher in Nordeuropa. Hier auf den Container. Ich habe mir da vorhin ein Verzeichnis gemacht, Backup. Und hier drin liegen dann einfach diese Backpack-Dateien. Das heißt, die heißen dann so. Wer jetzt mit SQL Server zu tun hat, weiß, dass man normalerweise eine .bug-Datei macht. Und Backpack ist jetzt nicht unbedingt gleich der Bug-Datei. Das heißt, was mache ich denn jetzt mit dieser Backpack-Datei? Wie kann ich damit umgehen? Und dazu, ich kann sie zwar runterladen, und kann sie dann versuchen, in den SQL Server zu importieren. Dazu gibt es ein Tool. Ich glaube, ich habe es hier auf einer Folie. Ich schalte nochmal kurz auf die Präsentation. Wie kann ich denn überhaupt so eine Datenbank behandeln, migrieren? Eine Möglichkeit ist, wenn ich eine Datenbank erstelle und ich sage, ich habe bereits Daten, ich kann sie aus dem Blob importieren, also wenn ich bereits fertige Daten habe oder Strukturen habe. Variante 2, sehr, sehr praktisch, ist das SQL Server Database SQL Database Migration Wizard, den es für 2008 R2 und für 2012 Server gibt. Damit kann ich dann einfach, muss man eben, ich habe dazu geschrieben, auf die Version achten. Wenn man 2012 verwendet, dann unbedingt die Version 4.4 verwenden, weil sonst funktioniert der Migration Wizard nicht. Also das sind Tipps, die ich sehr empfehlen kann, diesen Database Migration Wizard zu verwenden. Oder, das ist die Variante 2, man verwendet die SQL Server Data Tools. Die Data Tools sind sehr, sehr praktisch. Sie liefern nämlich zum Beispiel ein Command-Line-Modul SQL Package Exe mit. Und mit dem kann ich dann sehr schön auf diese Daten zugreifen. Ich möchte es kurz zeigen, weil man damit nämlich Dinge sehr schön automatisieren kann, dass ich mir eben die Datenbank auch lokal zu mir runterhole und einspiele. Ich habe da hier ein Export CMD. Ich öffne das mal. Das heißt, ich habe diese Data Tools installiert. Die haben dann diesen schönen Befehl SQL Package Exe. Dort sage ich im Export von wo, von wie heißt der Datenbank Server in der Cloud. Das ist bei mir dieser hier. Wie heißt die Datenbank, die ich runterholen möchte? Das ist die To-Do-List 2508. Das ist dann diese zum Beispiel. Ich habe hier, wenn ich da schnell reingehe, ich glaube ein paar Daten drinnen. Um das zu zeigen. Also hier nicht viele, aber ein paar. Sagt dann, wie ist mein Name? Ich habe jetzt gerade mein Kennwort preisgegeben für meinen SQL Admin. Und wo soll er das Ganze hinlegen? Ich nenne das Ganze einfach mal hier export.backpack. So, ich speichere das mal und führe mal dieses Export-Skript aus. Jetzt geht er mit diesen Anmeldedaten zum SQL Azure Server, holt sich dort die Datenbank, holt das Schema. Backpack ist übrigens ein Format, wo ich mal aussuchen kann, ob ich nur das Schema haben möchte oder das Schema plus die Daten. Backpack heißt Schema plus Daten. Und wenn es geklappt hat, bekomme ich dann hier eben diese Datei gespeichert. Schauen wir mal nach, sie heißt export.backpack. Hier ist sie. Wenn ich das Ganze jetzt importieren möchte, gibt es auch das Import-Skript dafür, wo ich sage, okay, wie heißt meine Datenbank? Ich habe sie, glaube ich, Export genannt. Wie ist mein Target-User, mein Target-Passwort? Von wo soll er das nehmen? Export.backpack. Und das möchte ich jetzt, ich habe hier angegeben, Punkt, ich möchte das in meinen lokalen Server importieren. Den lokalen Server, den habe ich vergessen zu starten. Ich mache das mal schnell, nur damit wir auch das testen können. Und werde mich nochmal hin verbinden. So. Das heißt, ich mache eine weitere Verbindung auf meine lokale Instanz, die da Punkt heißt, mit meiner Windows-Authentifizierung. Hier sind meine lokalen Datenbanken. Und wenn ich das Skript jetzt laufen lasse, schau mal, ob ich mich da nicht vertippt habe, möchte ich diese export.backpack-Datei jetzt in meinen lokalen Server importieren. Wenn man eine Frage, bitte. Einen Plan gibt es bestimmt, aber wenn, dann kenne ich ihn nicht. Die Frage war, ob es schon klar ist, wann SQL Server 2014 in SQL Azure verfügbar sein wird. Okay, die Frage war, ob der Datenbank-Export auch mit einem integrierten Windows-User funktioniert. Lokal natürlich, weil dann mache ich es ja auch so. Also wenn ich das importiere, beim Exportieren nicht. Also geht nicht. Man verwendet dieses Tool eigentlich, es ist aus meiner Sicht aus eher für Developer, die sich wirklich mal den aktuellen Stand der Datenbank holen wollen, oder wenn ich das automatisieren möchte, dass ich mir einen Task mache, der das eben ab und zu runterholt. Also man könnte, es gibt sicherlich Methoden, wie man das verschlüsseln kann. So, wenn es geklappt hat, müsste ich jetzt hier, wenn ich einen Refresh mache, die Datenbank Export geben. Und wenn ich da wieder in die Tabellen reingehe, ich glaube bei der Survey, die habe ich mal angeschaut, ja, habe ich dann jetzt denselben Inhalt, den ich in der Cloud hatte. Also das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr praktikabler Vorgang, um einfach Daten aus der zwischen Cloud und lokalem SQL Server hin und her zu transportieren. Gut, das ist noch der Hinweis, dass ich eben mit diesem Tool mir aussuchen kann, ob ich jetzt nur das Schema haben möchte, das Deckpack oder das Backpack, wo eben auch alle Daten drinnen sind. Also es gibt da einen ganzen Haufen von Parametern. Wie gesagt, ich stelle die Präsentation dann auch auf Slideshare. Da sind dann auch alle diese URLs drin und da gibt es dann immer weiterführende Hinweise. In dem Fall zu der Syntax von diesem Tool. Wenn man das Ganze programmatisch machen möchte, dann ist es so, dass man das auch machen kann, also in seiner eigenen Software, die ich schreibe, mit eben dem Namespace, also mit dem SQL Server 2012 DECFX API, das wäre dann der Namespace dazu, wenn ich das wirklich selbst in eine eigene Lösung einbauen möchte, dass ich zugreifen kann. Hier dann auch der Hinweis zum MSDN. Gut, ich möchte noch kurz auf die Mobile Services eingehen. Wer von Ihnen hat das schon verwendet mal, Mobile Services? Okay, drei, also ein paar. Die Mobile Services sind sehr, sehr praktisch, nämlich hier, um Daten zu speichern für, ich sage mal, verschiedene Clients. Ich habe hier mobile Dienste erstellt, ich mache hier einen neuen mobilen Dienst, gebe dir mal einen Namen, Katapult 2 zum Beispiel, sage, speichere bitte deine Daten in einer vorhandenen Datenbank in Nordeuropa, und zwar in diesem schönen Server, wo ich wieder meine Credentials angeben muss. Und jetzt wird ein Mobile Service erstellt. Mobile Service, der Name ist vielleicht ein bisschen trügerisch. Es dient dazu, Clients einfach Daten bereitzustellen und dass es einen ganz einfachen Mechanismus gibt, wie man mit diesen Daten umgehen kann, wie ich die Daten reinbekomme und rausbekomme. Das ist natürlich vor allem für mobile Clients interessant, aber genauso auch für eine Windows 8 Applikation zum Beispiel. Gut, dieses Service wird jetzt erstellt, erzeugt mir dann auch, wenn es dann fertig ist, beziehungsweise ich nehme jetzt einfach mal das letzte, schau mal da ins Demo. Und dauert noch einen Moment, die Webseite wird schneller provisioniert, das Mobile Service dauert ein bisschen. Beziehungsweise könnte ich mal in der Zwischenzeit hier reinschauen. Das ist ein genauso erstelltes Mobile Service. Und das Schöne ist, ich habe hier drinnen bereits Beispielskripts, die ich sehr schön und sehr rasch verwenden kann. Wie funktioniert das Ganze? Und ich möchte es mal zeigen. Hier mit, schon mal nochmal zurück zum Katapult 2. Jetzt ist es fertig. Ich möchte eine neue App erstellen für ein bestimmtes System. Und ich nehme jetzt mal der Einfachheit halber zum Beispiel, ich möchte eine einfache HTML-Seite mit JavaScript erstellen. Dann bietet mir Azure bereits ein Szenario, um das zu tun. Er sagt, dafür, wenn du Daten reinschreiben möchtest, brauche ich eine Datenbanktabelle in dem Datenbankserver, den ich zuvor angegeben habe. Das heißt, erstell mir in dem Fall so eine To-Do-Tabelle Schauen wir mal nach im SQL Server. Die habe ich, glaube ich, die schon da ist. Schauen wir mal nach, wir sehen es dann eben Code. Und ich kann bereits einen Code runterladen. Machen wir das mal. Ich verschiebe dann auch noch in mein Demo-Verzeichnis. Mobile App. Und ich bekomme einen fertig generierten Code, um auf diese Daten zuzugreifen. Ich mache das jetzt mal hier mit Visual Studio auf. Das Ganze ist einfach kein Visual Studio Projekt, sondern einfach nur eine Webseite. Gut, diese Lösung, die für mich generiert wurde, besteht aus einer HTML-Seite mit einer Form und einem Button. Und hier unten wird neben jQuery, danke für den Hinweis. Da sieht man natürlich sehr viel jetzt, ja. Er macht es schon langsam, ja. Das Relevante hierbei ist, wo passiert die Arbeit? Mobile Services Web, das heißt, es wird ein minimales JavaScript liegt auf meiner Webseite vom Mobile Service und die Arbeit passiert hier im Page.js. Und hier drinnen passiert nichts anderes, als dass zugegriffen wird auf dieses Mobile Service, das ich gerade erstellt habe. Das ist der Endpunkt. Und ich möchte auf eine Tabelle zugreifen, die heißt To-Do-Item. Und ich würde sagen, ich starte diese Applikation einfach mal. Okay, mache noch eine Webconfig dazu. Und so schaut diese fertig generierte Lösung aus. Das heißt, ich kann hier hergehen und kann sagen, ich mache hier einen Eintrag in meine Datenbank, füge den hinzu und in Wirklichkeit wird der Endpunkt kontaktiert, dieser Datensatz in die Datenbank eingetragen. Macht jetzt vielleicht noch drei Datensätze. Um das zu zeigen, wie schaut das hier aus, wenn ich dann auf die Daten gehe von Katapult 2, sehe ich hier meine Tabelle To-Do-Item. Und die liegen dann wirklich in der SQL-Datenbank dahinter. Und jetzt sollte ich dann den Inhalt von meiner Datenbank sehen, nämlich diese drei Datensätze, die ich hier gemacht habe. Was man hier noch machen kann bei den Mobile Services, also eignen sich sehr, sehr gut, um schnell und einfach Daten in die Cloud zu speichern oder wieder zu holen, dass ich dann noch serverseitig auch noch Skripts hinterlegen kann, dass ich dann zum Beispiel sagen kann, okay, wenn jetzt ein Item, also Insert, Update, Delete erfolgt, dann kann ich hier noch zum Beispiel JavaScript-Code reinschreiben. Also ich kann dann auch serverseitig noch drauf reagieren. Das hier sind dann die Spalten dieser Tabelle und das ist noch ganz relevant, Berechtigungen. Jetzt ist es so, dass jeder, der den Anwendungsschlüssel hat, das ist der, der im Portal dann unten zum Download oder angezeigt wird, darf das. Was man machen kann ist, wenn ich dann auch mal zurückgehe zu meinem, ich glaube beim Dashboard oder hier bei den Cloud-Informationen, ich kann eine Authentifizierung zu den Mobile Services hinzufügen. Das heißt, dass ich sage, ich möchte aber nicht, dass jeder Client, der den Schlüssel drinnen hat, da meine Daten schreibt, sondern ich sage, okay, ich möchte ganz gern das irgendwie beschränken und es gibt standardmäßig vier Möglichkeiten, die ich sehr, sehr leicht hinzufügen kann, indem ich sage, okay, der User muss sich aber mit einem Microsoft-Account, mit einem Facebook-Login, mit einem Twitter oder mit einem Google-Login an meiner Anmeldung anmelden und ich setze einfach die Berechtigungen in meiner Datenbank, damit nur diese User das dürfen. Eine Frage. Kann ich meine Entwickler im Zaum halten? das würde dann eigene Logik erfordern, die würde ich dann am Server unterbringen. Also zum Beispiel, ja, man kann das Mobile Service natürlich zum Beispiel auch mit Node.js verwenden. Also es gibt viele Szenarien, wie man das verwenden kann. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das eben geht. Wenn man das machen möchte, dann gibt es dann hier auch die Anleitung dazu. Man geht dann in Wirklichkeit einfach in dieses Service hinein und zwar dort in die entsprechende Tabelle, wo ich Zugriffe haben, also wo ich eine Zugriffsbeschränkung haben möchte. Dazu Daten und in die Tabelle To-Do-Item zum Beispiel. Und sage hier bei den Berechtigungen, okay, es darf aber nicht jeder Datensätze einfügen, der daherkommt, der einen Schlüssel hat, sondern der muss authentifiziert sein. Authentifiziert sein muss er dann natürlich von meiner App. die diesen User dann entsprechend mitschickt. Eignet sich zum Beispiel auch sehr gut, wenn ich kleine Szenarien machen möchte, wie beispielsweise eine Umfrage oder irgendwas Ähnliches. Also eine ganz kleine Lösung bin ich mit den Mobile Services sehr rasch dort. Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich hier bei diesen Eigenschaften bin, bei dieser Mobile Service sagen, ich kann in die Facebook-Developer-Seite gehen, kann dort eine App erstellen, kann man dort einen App-Key und einen App-Schlüssel nehmen, hier eintragen und damit sicherstellen, dass nur authentifizierte Facebook-User mit dieser App-ID dann in meine Daten schreiben dürfen. Und das Ganze ist in den Szenarien hier drinnen, also in diesem Beispiel auch bei den Mobile Services hinterlegt. Nebenbei können die Mobile Services auch noch solche Sachen wie Push, das heißt, sie können zum Beispiel Clients informieren, Achtung, ich habe da was Neues für dich, für Newsreader zum Beispiel oder ähnliche Szenarien. Das ist zum Beispiel auch eine Vorschau, die Möglichkeit, dass ich sage, okay, zu bestimmten Zeiten soll ein bestimmtes Service laufen, das meine Daten reorganisiert oder sonstige Tasks durchführt. Also die Mobile Services sind aus meiner Sicht eine sehr, sehr praktische Sache, um rasch und kleine Lösungen zu bauen. Bitte. Es gibt auch Event-Trigger für diese Tasks. Es gibt nur die Event-Trigger hier drinnen in der Tabelle, wo ich dann eben sage, okay, bei dieser Aktion mach das. Also nur die CRUD-Operations, also das ist Create, Update, Read, Create, Update, Delete. Ja, ich muss mich selber darum kümmern und sagen, okay, ich hinterlege ein Skript und das checkt, hey, wenn der Datensatz herkommt, zum Beispiel, dann schreibe ich die User-ID noch mit in die Tabelle, dass ich weiß, wer hat denn das überhaupt gemacht. Ja, also man sieht es dann zum Beispiel auch hier, man muss es selber bauen, ja. Gut. So, Azure ist relativ umfangreich. Ich möchte noch ein Demo zeigen zu Node.js. Und in Verbindung mit Git und Azure Command Line, um das ein bisschen abzurunden, das Bild, wie kann man einfach umgehen mit diesen Azure Services, je nachdem, welches Thema ich verwende. Und zwar, Node.js ist etwas relativ Neues, heißt de facto nichts anderes als JavaScript am Server ausführen. Gibt es seit 2009 dieses Node.js-Projekt, 2010 ist Microsoft auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, okay, wir unterstützen das auch. Es gibt grundsätzlich zwei Arten, wie ich solche JavaScript-Umgebungen laufen lassen oder zwei Node.js-Programme laufen lasse. Variante 1 ist self-hosted, das heißt, ich verwende die Node.exe, um meinen Code auszuführen auf meinem lokalen System. Oder Variante 2, ich mache das Ganze in der Azure Cloud, dann läuft das Ganze auf ES-Node. Technisch schaut das Ganze so aus, dass es eben eine eigene LibU, wie heißt das hier, eine eigene Runtime gibt, wo die auf HTTP abhört, die darauf basiert und sagt, okay, wenn was daherkommt, dann starte ich einfach diese Applikation und übersetze sie. In der Cloud schaut das dann genau gleich aus, nur mit dem Unterschied, dass das Ganze auf dem IIS läuft und der verwendet dann zum Beispiel Pipes, danke, beziehungsweise der Unterschied ist auch, Node.exe kann nur einen Single Thread laufen lassen, im Gegensatz zum IIS, der kann das auch parallel. Welche Möglichkeiten habe, wenn ich es in der Cloud laufen lassen möchte? Variante 1, ich mache mir eine eigene virtuelle Maschine, werde ich wahrscheinlich eher weniger machen und installiere dort dann die Unterstützung für den IIS. Variante 2 als Cloud Service, ich kann natürlich eine Cloud-Lösung machen, kann das Node.js sozusagen mit deployen. Die relevanteren Sachen sind dann eher als Webseite oder als Mobile Service. Sieht man auch hier in dieser Grafik, wie das dann ausschaut, dass ich die Node.js dann eben in der Cloud oder lokal laufen lassen kann oder auf dem IIS auf Web oder Mobile Services. Der Startpunkt, wenn man sich noch nicht mit Node.js befasst hat, ist hier in Windows Azure, dass man sich dieses Azure SDK für Node.js herunterlädt. Wenn man das dann installiert, werden dann halt ein paar Erweiterungen, zum Beispiel auch PowerShell hinzugefügt und ein neues Feature seit, ich glaube Juli oder so, ist die Unterstützung in Azure vom Node.js Package Manager, NPM. Und letztlich geht es dann darum, wie kann ich das Ganze dann meine Lösung dorthin deployen. Ich zeige das mal hier auf meiner lokalen Maschine, wie das aussieht. Und zwar, wenn ich es finde, Ich habe Git installiert und ich mache mal Folgendes, um das halbwegs rasch zu machen. Ich mache ein Verzeichnis Katapult und da drin habe ich eine Datei. Diese Datei heißt Server.js und ich bearbeite es jetzt mit dem Notepad. Die sieht so aus. Also das ist sozusagen das Hello World Beispiel von Node.js. Das heißt, wir haben hier zwei Variablen, die wir uns definieren in JavaScript, HTTP und Port. Beim Port ist es so, wenn ich es lokal laufen lasse auf meiner Node.js, habe ich jetzt keine Runtime-Umgebung dafür, deswegen sage ich entweder Runtime-Umgebung oder den Port 3000 verwenden dafür, erzeuge eine Funktion mit einem Request und einem Result, HTTP-Code 200, okay, ich liefere das zurück mit Hello World. Das ist das Beispiel. Wie funktioniert das Ganze? Ich wechsle mal in dieses Verzeichnis. Ich habe hier bei mir das Azure SDK installiert, Node Server.js. Jetzt wird dieser Code ausgeführt, damit ich das Ergebnis natürlich sehe. Machen wir uns mal einen Internet Explorer auf. Localhost 3000 war, glaube ich, der Port. Jetzt sehe ich, okay, dieser Service läuft. Es funktioniert grundsätzlich. Es sagt mir Hello World. Wie schaut das aus, wenn ich das Ganze, ich breche mit Ctrl-C ab, wenn ich das Ganze in Azure bringen möchte? In Azure gibt es die zwei Möglichkeiten, die zwei einfachen Möglichkeiten, das als Website zu machen oder als Mobile Service. Ich mache jetzt einfach mal eine Webseite, nenne die einfach mal Node. Ah, Node ist vielleicht schlecht. Katapult, Node, so. Jetzt wird diese Webseite instanziert. Das sollte relativ rasch gehen. Und wenn sie instanziert ist, mache ich jetzt nichts anderes als mein lokales Projekt hier in diesem Verzeichnis Katapult mit Git zu deployen. Und das möchte ich gerne noch zeigen. Katapult Node ist meine Webseite. Bei dieser neu generierten Webseite wähle ich Bereitstellung über Quellcode-Verwaltung einrichten und sage, okay, kann mir jetzt aussuchen, womit möchte ich denn jetzt abgleichen. Und in meinem Fall, ich kann auch mit GitHub oder Dropbox, ich kenne zwar niemanden, der das verwendet, aber wie auch immer, auch mit einem lokalen Git-Repository was verknüpfen, das mache ich jetzt. Okay, in der Zwischenzeit. So, jetzt bekomme ich hier eine Git-URL, das heißt, Azure richtet mir in Azure ein Git-Repository ein. Ich kopiere mir die mal in dieses wunderschöne Notepad. Und ich möchte das jetzt deployen, das heißt, mein erster Schritt, was ich mache, ich sage mal, okay, ich initialisiere mal dieses Verzeichnis, sage, okay, ich füge jetzt alles, was in dem Verzeichnis drinnen ist, hinzu. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich das Ganze mal einchecke in mein lokales Repository. Das ist meine First Instanz. Das ist jetzt ein File. So, und jetzt muss ich eigentlich nichts anderes mehr machen, als zu sagen, ich füge jetzt ein Azure Repository hinzu, nämlich dieses da. Okay, hat mal so weit gemacht und jetzt brauche ich eigentlich nur noch den Inhalt Azure Master dorthin deployen. Er fragt mich jetzt nach dem Passwort, das habe ich bereits vergeben. Ups, das ist natürlich jetzt das Falsche. Wenn es klappt, kontaktiert jetzt Git, den Git-Dienst vom Azure, und deployt meine Lösung dorthin. Kudo ist übrigens der Packet Manager, also der Deployment Manager, und sagt, ah, okay, da in der Webseite war ja bereits diese Hosting-Start-HTML drin, weil ich ja die Webseite neu erstellt habe, ich kopiere das jetzt dorthin. Das heißt, wenn ich jetzt da auf diese Katapult-Node-Seite gehe, gibt es hier den Punkt Bereitstellung, und da sehe ich, ah, Moment einmal, da ist jetzt gerade was deployed worden, nämlich von meinem lokalen Git ins Azure Git, und ich führe es jetzt einfach mal aus. Ja, die Frage war, geht es auch mit TFS-Service? Natürlich. Also dieser Punkt Continuous Integration, das heißt, dass ich im Visual Studio bin und meine Lösung bis zum Deployment-Vorgang durchführen kann oder dass ich aus TFS online zum Beispiel deployen kann, das geht natürlich auch. Hinweis dazu, da gibt es eine hervorragende Session von der TechEd vom Rainer Stropek, der hat eine Session gemacht über Continuous Integration für alle diejenigen, die es interessiert, wie dieser Deployment-Prozess funktioniert und wirklich in einem durchgängig und automatisiert werden kann. Gut, ich möchte jetzt eigentlich nichts anderes machen, als meine Webseite, meine Node.js-Applikation zu starten. Wenn es funktioniert hat, kommt jetzt Hello Azure World. Für wen Node.js neu ist, empfehle ich auch die Session von der Build. Wenn man nach Node, wenn man sagt, okay, filter mir alle Sessions über Windows Azure mit dem Thema Node, gibt es eine Session von einem, ich habe seinen Namen leider, Thomas irgendwas, der sehr, sehr schön das Schritt für Schritt zeigt, wie das funktioniert und der auch zeigt, wie kann ich dann in Node.js zum Beispiel auf Datenbanken zugreifen. Das geht dann über einen Edge-Mechanismus. Wie kann ich dort verschiedene Bibliotheken inkludieren? Also es ist ein mittlerweile recht ausgereiftes System. Wofür kann man das verwenden, Node.js? Wir verwenden das zum Beispiel in einer Applikation, die liefert, die liest einen Feed aus und dieser Feed hat eine so schlechte Datenqualität, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das irgendwie übersetzen. Wir brauchen eine Zwischenschicht, die diese Daten nimmt, verarbeitet und dann für Clients, für Windows Phone, für Windows 8 bereitstellt. Gelöst haben wir das Ganze dann über Node.js, weil es eben eine relativ einfache Transformation dieser Daten war und gehen jetzt einfach mit unseren Clients direkt gegen dieses Mobile Service, das in Node.js geschrieben ist, das natürlich sehr leicht wartbar ist. Deployment funktioniert sehr schön über Git. Wenn ich eine Azure-Webseite habe, kann ich es natürlich auch mit FTP raufladen, ganz klar. Aber wenn man Git verwendet, kann ich auch solche Sachen wie Package-JSON-Abhängigkeiten hinterlegen etc. Ich habe es hier dann noch in der Folie drin, wie das dann ausschaut mit den Abhängigkeiten, beziehungsweise ich kann es ja noch zum Abschluss zeigen. Wenn ich Abhängigkeiten verwenden möchte, würde das zum Beispiel so ausschauen, dass ich sage, okay, ich habe eine Abhängigkeit von einer Bibliothek, die über den Node.js Packet Manager bereitgestellt wird. In dem Fall heißt dieses Paket UUID in der Version 1.4 und ich möchte bitte unbedingt für mich selbst diese Version, mindestens diese Version von Node.js haben. Also man kann da wirklich noch relativ weit gehen und sehr ansprechende Lösungen mit einfacher Technologie bauen. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, nämlich JavaScript. Für die Hardcore-Developer ist JavaScript immer so eine Sache, okay, mache ich schon, wenn man mich zwingt. Umgekehrt sehen wir, dass immer mehr Beispiele in JavaScript und immer mehr Applikationen, wie zum Beispiel auch jetzt im Thema SharePoint oder andere Lösungen, dass das immer wichtiger ist. Ich möchte auf diese beiden URLs hinweisen, warum JavaScript wahrscheinlich eine sehr dominante Programmiersprache im Web werden wird. Und es gibt auch Scott Hanselman hat sich dazu geäußert. Da gibt es einen eigenen Blogpost, einen Podcast dazu. Und ich würde das jedem, der sich ein bisschen dafür interessiert, ans Herz legen, einfach mal da reinzuschauen. So, mein letzter Punkt, wir sind schon fast am Ende der Zeit, wären noch die Media Services. Das geht sich gerade noch aus. Das war jetzt fast eins. Die Media Services dienen dazu, Videos, MP3s etc. bereitzustellen für verschiedene Clients. Wenn ich das mache, das ist eine sehr, sehr feine Sache, habe ich natürlich das Thema, wie konsumiere ich denn diese Medien, die da jetzt über einen Cloud-Service bereitgestellt werden. Und da muss ich mich als Developer natürlich sehr stark damit befassen, wie schaut das aus, wenn ich das Ganze in einem Browser darstelle, wenn ich es in einer Client-Applikation darstelle, in HTML5 etc. Die Clients haben verschiedene Vor- und Nachteile und das ist auch ein bisschen das Thema, das man hat, wenn ich das jetzt konsumieren möchte. Ich muss einfach wissen, welches System unterstützt was. Das ist relativ schwierig. Als Web-Developer kennt man diese Problematik. Das ist auch der Grund, warum dann viele große Anbieter wie Netflix oder Hulu dann eigene Player verwenden. Und das ist eigentlich auch ein bisschen das aktuelle Fazit, dass man nämlich sehr oft schaut, ob es nicht ein Plugin gibt. Und wenn es ein Plugin gibt zum Abspielen eines Videos, dann verwende ich auch das Plugin. Und erst als Fallback-Mechanismus verwende ich dann zum Beispiel einen HTML-Player, der zum Beispiel kein DRM kann oder ähnliches, je nachdem, was ich erreichen möchte. Also wenn ich jetzt eine Videoplattform programmieren möchte, muss ich mich damit natürlich sehr intensiv befassen. Wenn ich sage, ich brauche es nur für mein Intranet oder ähnliches, damit ich meine Daten, meine Videos nicht in den SharePoint-Server lege zum Beispiel, dann muss ich mir darüber weniger Gedanken machen. Trotzdem ist natürlich relevant, wenn ich HTML5-Videos verwenden möchte. Es gibt auch hier verschiedene Formate. Ein neues Format ist zum Beispiel das WebM, das wahrscheinlich das OGG-Format ablösen wird, das sehr viele Browser unterstützen. Das heißt, hier muss man sich dann entsprechend mit den Clients befassen und welche Technologie man verwendet. Wenn ich die Media Services verwende, habe ich einen riesengroßen Vorteil. Die können nämlich sehr, sehr viel von Haus aus. Ich zeige das mal her. Die gibt es übrigens seit Jänner, diese Media Services. Und es gibt ein ganz aktuelles Update dazu. Ich habe hier bereits ein paar Videos raufgeladen. Und zwar irgendwo hier sind die dann. Das heißt, ich habe so einen Mediendienst erstellt. Und wenn ich da in die Inhalte schaue, habe ich in meinem Blog-Storage von meiner lokalen Maschine hier ein paar Videos raufgeladen. Das ist dann die URL dazu. Also das ist mein Blog-Storage. Und wenn ich jetzt hierher gehe, kann mir Windows Azure sehr viel Arbeit abnehmen und kann sagen, ah, ich möchte ganz gerne eine andere Codierung für dieses Video haben. Und da brauche ich nicht mehr solche Tools wie Handbrake oder sonstiges auf meiner Maschine zu installieren, sondern das kann Azure für mich erledigen. Und zwar suche ich mir dann einfach aus, ich hätte das ganz gern in diesem Format. Und dann starte ich einfach diesen Auftrag, um dieses Medium entsprechend zu konvertieren. Was im Hintergrund passiert, es werden bis zu 5 Aufträge in der Standard-Instanz verarbeitet. Ich wechsle hier mal schnell den Zeitfilter, so, um zu zeigen, wie das dann aussieht. Das heißt, da sehe ich jetzt gerade, okay, es wurde eine neue Verschlüsselungsaufgabe eines Videos gestartet und hier sind bereits Aufträge durchgeführt worden. Das Ergebnis davon liegt dann letztlich hier im Inhalt und wenn ich das Ganze konsumieren möchte, verwende ich das Video Player Framework. Und das ist noch der Punkt hier. Das sind die Möglichkeiten, die ich verwenden kann. Ich vergrößere das jetzt noch nicht, weil ich gleich umspringe. Nämlich playerframeworkcomplex.com. Das ist der Tipp für alle Developer, dieses Framework zu verwenden. Und ich zeige das jetzt anhand eines Beispiels in HTML zum Abschluss. Wechsle ich wieder mein Demo-Verzeichnis, Media Services. Hier habe ich das runtergeladen, die Beispiele. Und wir verwenden jetzt zum Beispiel mal dieses Beispiel. JavaScript HTML, wie funktioniert das Ganze? Hier ist ein Streaming-Video, das Big Bunny oder so ähnlich heißt. Wenn ich jetzt hergehe und das ändern möchte, das liegt hier im HTML-Verzeichnis. So sieht das aus. Das heißt, es wird dieses Player Framework verwendet hier und dann wird einfach eine neue Instanz vom Player erzeugt mit Fallback Order, die ich selber vorgeben kann und dann Videos mit den entsprechenden Fallbacks. Das heißt, versuch, wenn der Player diesen Typ versteht, das Manifest, dann verwendet bitte die Streaming Videos, sonst verwendet das. Damit ich das jetzt zeigen kann, hier mit einem Video, das ich bereits verwendet habe, ich glaube es war das, kopiere ich mir einfach mal die URL von da und werde die jetzt noch hier eintragen. Also das ist ein selbstkodiertes Video. Damit ich sicher bin, dass dieses Video abgespielt wird, lösche ich mal den Rest hier raus und ich glaube, ich habe noch ein Video-Sample gemacht. Video Start. Danke. So, das war das Falsche. Nochmal ein Refresh. Wenn es funktioniert, habe ich hier einen alten Bekannten wieder gefunden. Georg Binder auf der TechEd. Wenn ich jetzt auf Play drücke, wird dieses Video von meinem Azure Media Services gestreamt, also wenn ich den Feedler aufmachen würde, würde man jetzt sehen, wie die einzelnen Pakete daherkommen mit den einzelnen Größen. Ton gibt es hier leider nicht, das ist noch Heike Ritter dazu. So, das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Und ich möchte dazu noch einen Hinweis geben, nämlich Streaming funktioniert nur dann, wenn man die Skalierung einschaltet. Das war nämlich mein erster Stolperstein. Ich bin hergegangen und gesagt, ja, ich nehme so eine Video-URL, kopiere sie da rein. Die Video-URL war, sorry, ich muss ja nochmal zum Inhalt springen, war zum Beispiel diese hier. Nur wie wir hier sehen, ist der Inhalt natürlich auf dem Blob-Storage und nicht auf dem Streaming-Service. Und erst wenn ich sage, ich skaliere die Instanz, dass ich eben mindestens 200 Megabits pro Sekunde liefern kann, erst dann kann ich ein Video kodieren und kann dieses Video streamen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das Skalieren einschaltet, dass ich mindestens eine Einheit Streaming konsumiere, unter Anführungszeichen. Dann funktioniert das. Gut. Der letzte Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, A wie Add-on. Wenn man sich mit Windows Azure befasst und dort Lösungen baut, kann man hier auch Add-ons dazu nehmen zu den eigenen Lösungen. Zum Beispiel, der Bildschirm ist ja jetzt relativ klein. Okay. In dem Fall habe ich da jetzt nichts hinterlegt. Kann ich dann zum Beispiel solche Tools nehmen, wie zum Beispiel ein SendGrid, um über Azure E-Mails zu versenden, über einen eigenen Dienst oder irgendwelche ähnlichen Services. Also es gibt eine ganze Reihe von Add-ons und man ist als Entwickler auch dazu aufgefordert, durchaus selbst eigene Add-ons zu bauen und für Azure bereitzustellen, wenn das ein Geschäftsmodell ist, das man verfolgt. Gut, das sind dann noch, ich habe hier noch das Beispiel in der Präsentation drin, wie das dann ausschaut, wenn man das verwendet. Ich möchte jetzt noch als wirklich letzten Punkt, ich bin jetzt gerade mit der Zeit fertig, noch darauf hinweisen auf Apps. Es gibt eine sehr, sehr coole App. Ich habe auch darüber gebloggt auf Codefest, die einzelne Bereiche von Windows Azure zum Lernen anbietet. Die App heißt Windows Azure im Überblick. Der Link ist auch dabei. Und ich habe auch noch einen kurzen Fun-Stuff für alle, die sich mit Azure befassen. Es gibt Azure auch in China. Und es ist sehr lustig, wenn man sich dann mal solche Videos auf Channel 9 anschaut. Die zwei zum Beispiel, chinesisches Azure. Vor allem die Sprache ist dann sehr, sehr lustig. Gut, ich habe es mit der Zeit gerade geschafft. Ich hoffe, es war ein bisschen was für Sie dabei, was Neues, sowohl vom Überblick als auch von den Neuigkeiten unter Windows Azure. Es gibt einen ganzen Haufen. Alle Interessierte möchte ich noch auf das Codefest.at hinweisen, wo wir immer wieder Neuerungen vorstellen und natürlich auf die Standard-Blocks von Windows Azure Block. Die Frage war, ob man, wenn man keine Dokumentation schreiben möchte, was Azure alles kann oder welche Themenbereiche dort abgedeckt werden, kann man dafür zum Beispiel die App verwenden? Aus meiner Sicht ja. Es ist genau dafür da, für Lernzwecke. Man kann dann sogar noch selbst seine Lerninhalte hinterlegen und die einzelnen Kurse durchmachen. Und die Kurse sind im Regelfall alles Videos, also sehr ansprechend. Und also wie gesagt, der Hinweis auf codefest.at, natürlich auf die Blogs von Scott Guthrie vom Windows Azure Team Blog, da ab und zu am Ball zu bleiben. Und ich würde mir wünschen, dass alle, die für die Azure jetzt neu ist, vielleicht ein bisschen mal gesehen haben, okay, was man damit alles machen kann, welche Services man damit anbieten kann, einfach so eine Test-Subscription aufzumachen und sich selbst mal ein bisschen herumzuspielen. Wenn es Fragen gibt, ich bin jetzt noch in der Pause da. Vielen Dank.